Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert und dem Thema Fremdgehen.
Es tut mir so leid, aber es war nur das eine Mal und ich verspreche dir, es passiert nie wieder, ehrlich. Aber auf das Baby freue ich mich riesig.
Das kann passieren, wenn man fremd schnackselt, egal ob nur einmal aus Versehen, weil zu viel Alkohol im Spiel war oder ob dann doch eine richtig ausgewachsene Affäre draus geworden ist. Fremdgehen tut weh, kann eine Beziehung zerstören, das muss aber nicht sein, wenn ihr wisst, wie ihr es verhindern könnt, oder? Wenn es dann doch passiert ist, wie ihr es wieder hinbiegen könnt. Tipps dafür kommen gleich von Paartherapeut Erik Hegmann. Und Anna Zimt, nein, das ist nicht ihr wirklicher Name, so nennt sie sich als Buchautorin, ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann eine offene Beziehung. Warum für sie Fremdgehen trotz aller Freiheiten ein Thema ist, erzählt sie später in diesem Podcast. Erstmal aber Erik Hegmann. Ich habe ihn gefragt, ja sag doch mal, wo geht denn das los mit Fremdgehen?
Ich glaube, das muss tatsächlich jedes Paar für sich definieren. Also es gibt Menschen, die sagen, Untreue beginnt schon bei einem Flirt. Das finde ich persönlich ein bisschen sehr streng. Der Flirt ist ja nichts weiter als eine spielerische Kontaktaufnahme. Ja. Und ich glaube, man sollte der Partnerin oder dem Partner schon die Möglichkeit geben, auch mal sich da so ein bisschen wieder zu erleben. Aber ich kann auch verstehen, es gibt Menschen, die fühlen sich dadurch bereits bedroht. Das hat natürlich etwas mit dem Selbstwert zu tun.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch das Problem des einzelnen Menschen dann eher, oder?
Ja, also wenn ich einfach selber einen verletzten Selbstwert habe, ja, weil ich vielleicht mal früher betrogen wurde, dann werde ich darauf natürlich ganz anders reagieren. Aber in der Konsequenz heißt das schon, ich müsste mich damit beschäftigen und nicht von meinem Partner erwarten, dass der das aushält und sich damit beschäftigt. Mhm. Weil das kann man schon sagen, Eifersucht treibt Menschen erst in die Arme von anderen Leuten.
Mhm. Also nehmen wir mal die Leute raus, die tatsächlich bei einem Flirt schon das P in die Augen bekommen und gucken mal auf Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl. Wo fängt da meistens die Definition Untreue an?
In der Theorie beim Kuss. Und in der Praxis aber dann, was für eine Person das ist. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen als Paar auf eine Party, Ihr Partner würde jetzt mit einer Frau flirten, dann würden Sie vielleicht noch sagen mit einem guten Selbstwert, ach, kann ich stolz drauf sein, weil das ist nämlich meiner, mhm, und darf er ruhig ein bisschen angehimmelt werden. Wenn es dann ein bisschen weitergeht, dann kommt es schon drauf an, finden Sie die Frau als Bedrohung oder nicht? Das hat wirklich sehr, sehr viel mit einem selber zu tun, wenn man das so reflektiert betrachten kann. Mhm. Für viele Menschen ist aber einfach schon diese Kontaktaufnahme des Partners mit jemand anderem, das ist schon ein Bruch der Exklusivität.
Ich hätte jetzt gedacht, dass Untreue bei einem Seitensprung losgeht.
Sie werden überrascht, wie viele Menschen in Deutschland Umfragen zufolge sogar den Seitensprung noch akzeptieren. Das wäre der Trennungsgrund für 60% der Männer und für 64% der Frauen. Das ist unter dem, was ich persönlich erwartet hätte. Aber es ist der Unterschied zur Affäre. Die Affäre führt fast immer zum Ende der Beziehung.
Ja, ist ja auch ein Unterschied, weil man bei einer Affäre wird man ja dauerhaft betrogen. Und dann muss man davon ausgehen, dass eventuell Gefühle im Spiel sind. Und ich finde, ab dem Zeitpunkt wird es halt schwierig. Beim Seitensprung kann man sagen, einmal lecker gegessen und dann wieder zu Hause gelandet bei Erbsensuppe. Und das ist halt irgendwie was anderes, ne?
Bei manchen Paaren in der Therapie habe ich schon auch das Gefühl gehabt, hättet ihr euch nur mal den Seitensprung, den einmaligen, gegönnt, dann wären die wieder zurückgekommen, weil in der Fantasie das Neue unglaublich spannend ist. Wenn man es dann ausprobiert hat, stellt man fest, das ist eigentlich mit der Person zu Hause nach all den Jahren viel intensiver, viel befriedigender, viel vertrauter und schöner und intensiver als mit jemandem, mit dem man das komplett neu erstmal wieder beginnen muss. Einfach diesen Rhythmus auch wieder zu finden und überhaupt zu sagen, nicht nur den Rhythmus, aber so einfach mal wirklich dieses
Ach, Herr Hegmann, Sie sind immer so schön doppeldeutig.
Wenn Sie rumgehen und fragen, es haben fast 2/3 aller Menschen in Deutschland schon mal in ihrer Beziehung, in irgendeiner Beziehung, einen Partner betrogen. Das heißt also, wenn Sie heute eine Beziehung eingehen, dann geht es nicht darum, ob das passiert, sondern eher, wann es passiert und wie Sie damit umgehen. Mhm. Und ich kann nur allen Paaren raten, in der Zeit, in der es gut läuft, sich einmal wirklich zusammenzusetzen und ein Gespräch darüber zu führen, wie wollen wir damit umgehen, wenn wir mal sexuelle Fantasien haben, die nicht den Partner betreffen.
Es geht immer ums Gefühl eigentlich, ne?
Es geht immer ums Gefühl und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ist es sozusagen eine körperliche Untreue oder ist es eine emotionale Untreue?
Kann man denn sowas überhaupt verzeihen? Kann man sowas überhaupt wieder kitten?
Also die Affäre, da muss ich sagen, kaum. ganz, ganz selten. Aber wenn man sich überlegt, was aus Affären wird, nämlich meistens keine Beziehung, also ganz, ganz selten, braucht es vielleicht manchmal ein bisschen Geduld und vielleicht wäre manche Affäre gar nicht erst zur Affäre geworden, hätte man sich den Seitensprung vielleicht irgendwie großzügiger gegönnt. Aber ich will auf gar keinen Fall sagen, versuchen Sie mal einen Seitensprung. Ich bin auch nicht unbedingt der Verfechter der offenen Beziehung oder der polyamoren Beziehungen. Das ist, glaube ich, nur für eine kleine Minderheit wirklich ein gangbares Beziehungsmodell. Also wir wünschen uns schon diese Exklusivität, die gibt uns ein Stück Sicherheit, was wir brauchen in der Beziehung. Aber darüber sprechen sollte man schon. Man sollte die Situation im Kopf durchgehen und man sollte sich dann eben auch ja ein Stück weit schon damit vertraut machen. Irgendwann wird es wahrscheinlich passieren. Das ist auch interessant in vielen Umfragen. Geben sich die Menschen auch deswegen so großzügig, weil sie selber sich nicht sicher sind, ob sie diesen hohen Anspruch überhaupt selbst erfüllen können.
Was führt Ihrer Meinung nach zu Untreue? Was könnten da für Gründe sein in einer Beziehung? Was kann da schieflaufen?
Also zum einen sind es sicherlich wirklich diese Wünsche nach, unsere Beziehung ist nicht so toll wie das, was ich glaube, wie eine Beziehung sein muss. Also bestimmte Erwartungshaltungen. Mhm. Dann gibt es bestimmte Wünsche, die man an den Partner hat. In der Verliebtheitsphase sind die alle erfüllt und daraus werden jetzt Erwartungen. Wenn die Erwartungen dann nicht erfüllt werden, dann fängt das an zu kneifen. Wichtiger Punkt auch ist Eifersucht. Meiner Meinung nach führt Eifersucht die Menschen tatsächlich erst recht in Affären oder zum Seitensprung, weil Eifersucht führt zu Distanz. Und Distanz ist eigentlich das, was vor allem Seitensprünge und Affären auslöst. Ich suche beim Partner Nähe. Wenn ich die nicht bekomme, dann suche ich die woanders. Und die meisten Affären beispielsweise passieren am Arbeitsplatz mit Kollegen. Und das geschieht dadurch häufig, man fängt an, sich auszutauschen, vielleicht in der Mittagspause und dann fällt mal so ein Satz, ja, bei mir läuft es gerade privat nicht so gut. Und dann beginnt man plötzlich ein Gespräch zu führen mit einer außenstehenden Person. Dabei sollte dieses Gespräch in der Beziehung geführt werden. Und dadurch schaffe ich bereits eine Distanz zu meinem Partner oder zu meiner Partnerin. Und die wird durch mein schlechtes Gewissen womöglich, weil ich das ja jetzt nicht mit ihr oder mit ihm bespreche, sondern mit dem Arbeitskollegen, nur noch größer. Und das führt dazu, dass dann Menschen anfangen, Schutzstrategien zu entwickeln. Wenn ich merke, der Partner distanziert sich, manche Leute suchen dann noch mehr Nähe, was den Partner vielleicht noch mehr in die Flucht treibt. Andere geben sich ganz doll Mühe und der Partner denkt sich, oh Gott, das brauche ich jetzt gar nicht, das macht mir nur noch mehr ein schlechtes Gewissen. Und so führt diese Distanz dazu, dass sich außerhalb der Beziehung eine exklusive Außenbeziehung entwickelt, in der die Nähe entsteht, die eigentlich in der eigentlichen Beziehung passieren sollte.
Und dann kann es schon mal passieren, dass es halt ein Stückchen weitergeht.
Das geht so weit, dass Menschen, das erlebe ich häufig in der Beratung dann auch, sagen, meine Arbeitskollegin, sie kam mir vor wie meine Seelenverwandte. Weil da plötzlich jemand war, der all diese Themen sich angehört hat, die ich zu Hause nicht ansprechen konnte. Und das ist erschütternd. Für Paare ist das sehr schmerzhaft, das festzustellen, weil sie natürlich merken, da sind jetzt beide dran schuld. Klar, derjenige, der betrogen hat, hat eine Entscheidung getroffen. Also gerade wenn es eine Affäre war, dann ist das seine Entscheidung, diese exklusive Vereinbarung einseitig aufzukündigen. Da kann man nicht drum herum reden. Aber dass es zur Distanz kommt, das ist eine Paardynamik.
Ja,
und
aber,
da haben immer beide was damit zu tun.
Aber das ist ja das Gute daran, wenn man feststellt, dass auch beim Seitensprung, wenn man feststellt oder schon mal so weit ist festzustellen, dass man sagt, es ist jetzt nicht nur die Schuld desjenigen, der es getan hat, sondern es ist auch meine Schuld, weil ich habe es dazu kommen lassen, dass wir uns auseinanderdividiert haben, warum auch immer, welche Umstände dazu geführt haben, kann man ja da ansetzen und versuchen, die Nähe wieder aufzubauen, wenn man das erst gar nicht erkennt. Dann ist das Ding sowieso schon zu spät, denke ich. Was ist denn eigentlich mit Selbstbestätigung? Ist Selbstbestätigung nicht auch ein wichtiger Punkt für viele Leute, sich in Seitensprung oder eine Affäre zu flüchten?
Das ist für mich ein Aspekt, den ich sozusagen mit diesen Erwartungshaltungen habe.
Okay.
Weil Selbstbestätigung würde ich gerne vom Partner bekommen, bekomme es aber nicht oder fahre da selber runter, weil ich irgendwie ganz andere Erwartungen plötzlich entwickelt habe. Und dann suche ich mir diese Bestätigung woanders. Das Menschen jetzt nur wegen ihres niedrigen Selbstwertes und einfach mal auch wieder ja, angemacht, angeturnt werden wollen und das toll finden, wenn sie angeflirtet werden. Ich glaube, jedem Menschen geht das so. Das ist eine Form von Selbstbestätigung, die ich für absolut gesund noch und für normal halte. Mhm. Die Frage ist nur, gehe ich dann den nächsten Schritt weiter? Mhm. Und das hat, glaube ich, immer mehr mit anderen Themen noch zu tun. Wenn sie anfangen, sich nichts mehr zu sagen zu haben. Also das heißt, wenn sie nicht mehr das Gefühl haben, ihr Partner ist ihr bester Freund. Man kann es auch noch an bestimmten Kriterien festmachen. Beispielsweise wechselt die Kommunikation irgendwann mal. Eine gute Kommunikation von einem Paar ist zugewandt. Ich finde, Romantik ist vor allem ein Gefühl für Dankbarkeit. Für die Situation und für die Person, die dabei ist. Wenn sie merken, dass sie in diese Abwertung geraten, in der Kommunikation mit ihrem Partner, dann ist das einer der apokalyptischen Reiter der Paarkommunikation. Und da kann man wirklich statistisch sagen, wenn der da ist, geht die Beziehung mittel- oder langfristig zu Ende.
Also das wären auch so die ersten Warnsignale, wo man dann ansetzen müsste und sich überlegen müsste, wie weit sind wir eigentlich schon in der Abwärtsspirale und was müssen wir jetzt machen, oder?
Ja, also es fängt meistens an mit Angriff. Das ist klar, wenn Sie Ihren Partner angreifen, dann wird er mit Gegenangriff oder mit Flucht reagieren, bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Mhm. Außerdem sagt unser Reptiliengehirn, bevor der Verstand irgendwas sagt, bereits schon feuerfrei. dann der zweite apokalyptische Reiter, das ist die Verteidigung. Das hört sich jetzt komisch an, aber wenn Sie sich anfangen, sich zu verteidigen, dann nehmen Sie das Argument Ihres Partners eigentlich nicht mehr ernst. Beziehungsweise der fühlt sich nicht ernst genommen. Also alle Sätze mit, du hast schon recht, aber... geht in die Verteidigung und dieses Aber ist das Wort, das Sie sein lassen sollten. Offensichtlich ist Ihre Meinung wichtiger als seine. Nehmen Sie einfach an, Sie haben ihn verletzt oder was auch immer passiert ist, aber gehen Sie nicht in die Verteidigung. Das dritte ist dann das Abwerten und das vierte ist das Mauern. Das heißt, Sie machen zu. Und wenn Sie zumachen, dann entsteht eine Paardynamik aus Rückzug und Forderung. Und wenn die erstmal richtig eingeschliffen ist, dann kommen Sie aus der ganz, ganz schwer raus. Mhm. Alleine normalerweise schon nicht mehr. Da brauchen Sie eigentlich schon externe Unterstützung. Ich will jetzt gar nicht sagen, irgendwie jeder muss zur Paartherapie, sobald es mal ein Problem gibt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass eine bestimmte Art von Beziehungscoaching, Kommunikationscoaching, Freundschaftscoaching, Liebescoaching schon helfen kann. Vor allem dann, wenn es noch gut läuft.
Was sagen Sie eigentlich zu solchen Sprüchen wie einmal untreu, immer untreu? Halten Sie das für völligen Blödsinn?
Nicht für völligen Blödsinn. Ich tue mir schwer damit, weil es gibt jetzt kein Untreuegehen. Aber ich habe das schon häufiger erlebt, beispielsweise, das ist ein Paar, ich bleibe jetzt mal im Klischee, er hat seine damalige Partnerin mit ihr betrogen und hat dann mit der damaligen Partnerin Schluss gemacht. Jetzt sitzen die da und er hat wieder eine Affäre. Das ist wahrscheinlich dann nämlich ein Muster von ihm, um Konfrontationen zu vermeiden und um Beziehungen zu beenden, nämlich schon die neue zu beginnen und Fakten zu schaffen, um aus der alten rauszukommen. Und solche Sachen, solche Muster, die werden sich schon wiederholen. Insofern fragen Sie ruhig mal nach, was Ihren Vorgängerinnen passiert ist. Wenn das ein Muster ist, dann liegt nahe die Vermutung, dass es Ihnen auch so passieren wird. Oder Sie arbeiten, steuern direkt gezielt dagegen. Weil das passiert ja unbewusst. Wenn dem anderen Partner jetzt dann klar wird, er hat da ein Muster, dann hat er vielleicht ja auch noch die Möglichkeit, an diesem Muster zu arbeiten und zu gucken, woher kommt das eigentlich? Was für Schutzstrategien fahre ich da eigentlich und warum mache ich die? Also ich kann empfehlen, es gibt eine wunderbare Sache, die ich wirklich toll finde, das ist dieser Satz, der Partner sollte der beste Freund sein. Das nimmt dieser Liebesromantik so ein bisschen den Druck, weil immer Liebe zu verspüren ist wirklich anstrengend. Gute Freundschaft zu verspüren, das kann man ein Leben lang.
Ja, aber gute Freundschaft ist verbinde ich immer damit, dass man keinen Sex hat. Also ich hätte dann schon gerne Freundschaft plus. Wenn wir es denn jetzt
Partner,
so definieren.
Ja, mit dem Partner wäre schon
ja,
Freundschaft
natürlich.
Plus schön.
Nee,
ja,
mit
ja.
meinen Freunden hätte ich gerne einfach nur Freundschaft und nicht Freundschaft plus.
Das ist richtig. Das ist absolut richtig.
Da ist keiner
richtig.
Dabei für ein Plus.
Damit bekommt man auch bestimmte Konflikte besser gelöst. Weil man sich auf diese Freundschaftsebene zurückziehen kann. Und man streitet auch anders und man versucht Kompromisse zu machen, wie mit jemand, mit dem man befreundet ist und nicht mit einem Gegner.
Lässt sich denn Vertrauen nach einer Affäre, also nach einem Vertrauensbruch, lässt sich sowas eigentlich überhaupt wieder kitten? Und wenn ja, wie gehe ich das an? Miteinander reden?
Ja, auf alle Fälle miteinander reden. Wenn Sie nicht drüber reden, dann wird das Problem nur größer und das wird belastender und das wird schwerer. Es gibt in der Paarberatung mehrere Interventionen, die sind vor allem für den Partner, der betrogen hat, nicht wahnsinnig komisch. Ich warne die dann immer vor, da müssen sie jetzt durch. Eine Sache ist beispielsweise, dass der betrogene Partner alle Fragen stellen darf, und zwar immer wieder, bis er glaubt, dass er die Antworten bekommen hat, die er braucht. Ausnahme sind bestimmte Details. Die machen es nicht leichter. Also wissen zu wollen, wo ist sie besser gewesen als ich, wo war er vielleicht irgendwie besser oder größer oder was auch immer, das hilft überhaupt nicht bei der Verarbeitung. Aber was schon hilft, ist herauszufinden, wie ist es dazu gekommen? Was hat dir diese Person gegeben? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was war anders dabei? Das ist schon wichtig. Und dann kann man irgendwann mal auch hoffentlich verstehen, was in dem Partner vorgegangen ist. In den wenigsten Fällen, also gerade beim Seitensprung, das ist nicht wirklich immer geplant. Also das passiert dann einfach, und da geht es darum, warum? Welches Bedürfnis wurde da jetzt plötzlich offengelegt, das dann erfüllt werden konnte? Bei einer Affäre sehr, sehr schwierig. Die kriegen sie kaum gekittet, denn da hat der Partner, der die Affäre geführt hat, der hat eine strukturierte Lügengeschichte erzählt. Und das ist nicht mehr zu retten, in den wenigsten Fällen.
Okay.
Man soll es nicht aufgeben, man soll es schon versuchen. Ich muss aber aus der Erfahrung sagen, das führt selten zum Erfolg.
Erik Hegmann, Paartherapeut aus Hamburg, sagt, für jeden geht Fremdgehen woanders los. Bei dem einen ist schon Flirten tödlich, beim anderen Seitensprung ganz schwierig, habt ihr gerade gehört. Um eine Beziehung noch irgendwie aufrechtzuerhalten, ist eine Affäre.
Deutschlandfunk Nova.
Seit 16 Jahren zusammen, seit 5 Jahren verheiratet, seit fast 8 Jahren leben sie eine offene Beziehung. Wie sich die erst monogame Beziehung von Anna Zimt in eine offene entwickelt hat und wie sie und ihr Mann ihr Beziehungsmodell für sich leben, darüber hat Anna Zimt das Buch »In manchen Nächten habe ich einen anderen mein sinnliches Leben in einer offenen Beziehung« geschrieben. Sie hat bei Ab 21 auch schon mal drüber gesprochen, aber sie hat sich da nicht zum Thema Fremdgehen geäußert. Aber heute geht es ums Fremdgehen. Da habe ich mit ihr geredet und habe sie gefragt, Fremdgehen, habe ich mir eigentlich gedacht, ist in einer offenen Beziehung wahrscheinlich nicht so wirklich ein Thema. Ist aber doch so, oder?
Also es kann es sein. Es ist Gott sei Dank akut nicht. Und war es
das
auch
ist beruhigend.
Nicht. Ja, finde ich auch. Ja, aber natürlich könnte es ein Thema sein. Viele denken, in einer offenen Beziehung hätte man so einen Freifahrtschein für alles. Das ist aber nicht so. Also zumindest ist es bei uns nicht so. Und ich kenne auch keine anderen Paare, bei denen das so ist. Das heißt, wir haben unser Regelwerk. Und wenn einer von uns beiden dagegen verstößt, dann ist es irgendwie untreu werden oder unehrlich werden auf jeden Fall. Ne?
Kannst du dein Regelwerk mal ein bisschen genauer erläutern?
Also zum Beispiel grundsätzlich haben wir beide ein Vetorecht. Das heißt, wenn jemand auftaucht auf der Bildfläche und ich finde jetzt jemanden zum Beispiel total spannend und ich merke aber so, der ist so ein bisschen so ein Grenzfall. Ne? Also zum Beispiel sind Arbeitskollegen nicht erlaubt. Jetzt bin ich aber selbstständig und da ist es immer so eine Abwägungssache, wie lange, wie eng arbeite ich mit jemandem zusammen. Wenn er jetzt nur einmal auftaucht, dann ist es zum Beispiel gar kein Problem. Wenn ich aber das noch gar nicht einschätzen könnte, dann würde ich vielleicht auch meinen Mann fragen und sagen, wie sieht das aus? Und wenn er das Gefühl hat, so, oh, das ist mir vielleicht eigentlich zu eng oder da habe ich kein gutes Gefühl mit, dann könnte er sagen, bitte nicht.
Also,
und dann würde ich mich daran auch halten.
Also es geht darum, Leute von vornherein so ein bisschen daraufhin abzuchecken, ob die eurer Liebesbeziehung gefährlich werden können. Verstehe ich richtig, oder?
Nee, nicht unserer Liebesbeziehung, sondern ob die zu nah an uns dran sind. Also unserer Liebesbeziehung kann erstmal niemals gefährlich werden, ehrlich gesagt, weil es ja viel auch um so sexuelle Begegnungen und sowas geht und gar nicht um wie in polyamoren Beziehungen, wo es auch um das Teilen einer Gefühlswelt quasi gehen kann. Ne? Das ist bei uns nicht so. Wir haben zum Beispiel die Regel, eben niemand aus dem engen Freundeskreis. Und dann gibt es manchmal Grenzfälle, die wollen wir dann besprechen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass uns dann jemand emotional zu nahe kommen kann, sondern dass wir das eigentlich diese Welten doch ganz gerne so ein bisschen auf jeden Fall getrennt halten wollen. Bei uns zu Hause darf man sich zum Beispiel nicht treffen mit einem Liebhaber oder mit einer Liebhaberin, weil das so unsere Welt ist. Genauso wie unser Freundeskreis, dass wir da denken, da wollen wir als Paar auftreten und agieren und da soll nicht so doll so andere Leute Thema sein. Das geht die vielleicht auch gar nicht so viel an.
Ach so, ihr lebt dann eure offene Beziehung nicht offen oder wie?
Doch, klar, das wissen, also ich habe ein Buch darüber geschrieben, das wissen alle auch
unsere Eltern. Die das Buch gelesen gelesen haben, dann auf jeden Fall, ne?
Ja, ja. Also nein, ich gehe damit schon sehr, sehr offen um. Aber mein Mann und ich wollen nicht, dass wenn wir uns abends zum Wein mit unseren besten Freunden treffen, dass unsere Liebhaber auch noch mit am Tisch sitzen.
So. Ah, okay. Hm? Jetzt so langsam erschließt es sich mir. Okay. Was passiert denn, wenn einer von euch diese Regeln dann trotzdem brechen würde?
Es ist noch nicht passiert und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es passieren wird. Wir gestalten ja unsere Beziehung wirklich so, wie wir das gerne wollen. Und ich habe das Gefühl, dieser Reiz des Verbotenen taucht ja dann auf, wenn man nicht das hat, was man irgendwie gerne möchte. Es kommt gar nicht diese Drucksituation auf, wie vielleicht bei monogamen Paaren, die denken, oh Gott, da ist jemand, den finde ich wahnsinnig spannend, da zieht es mich irgendwie hin und jetzt kann ich da aber mit niemandem drüber reden und so. Das ist bei uns ja ganz anders. Wenn das passieren würde, dann weiß ich, dass wir beide das gefühlte 3 Sekunden aushalten würden, diese Unehrlichkeit, und dann würden wir aufeinander zugehen und sagen, oh Gott, mir ist da was passiert, das ist total blöd gelaufen. Wir würden darüber ehrlich sprechen, dann wäre wahrscheinlich einer von beiden erstmal sehr wütend und dann würden wir aber immer im Gespräch miteinander sein und eine Lösung finden und auch verzeihen können.
Also dafür. Okay, also ja. Wenn ich es richtig verstehe, dann ist Untreue für euch kein Grund, eure Beziehung ad acta zu legen oder an eurer Beziehung
zu
zweifeln.
Nein, wir sind aber auch schon wirklich 16 Jahre, lieben wir uns und so, das ist so ein krasses Fundament. Ich weiß nicht, was da passieren müsste, dass ich meinen Mann irgendwie aufgeben würde. Diese Zeit, ich glaube, ich sage das deswegen auch manchmal so, weil in so 16 Jahren, wie viel Höhen und Tiefen hat man da miteinander durch? Gar nicht nur in dieser Zweierbeziehung, sondern auch einer von beiden hat eine persönliche Krise oder in der Familie passiert was und so. Und dieser Erfahrungsschatz, dass man immer aneinander festhält und immer füreinander da ist und so, das ist halt etwas wie bei einer besten Freundin, die man einfach schon von Schulzeiten an hat. Ne? Da würde man nie an diesem Fundament zweifeln. Und ich will nicht ausschließen, dass es nicht Paare gibt, die nach einem Jahr sagen, dieses Fundament, das hält bis ans Ende unserer Zeit. Denn so war ich damals auch. Also ich habe meinen Mann kennengelernt und da war mir auch ziemlich schnell klar, der ist es.
Witzig, dass du das sagst, weil ich hatte ja heute einen Paartherapeuten in der Sendung, Erik Hegmann, und der hat gesagt, eine höhere Chance, dass eine Beziehung länger hält, ist, wenn man seinen Partner als Freund betrachtet.
Mhm. Ich weiß noch auch, dass meine Oma mal zu mir gesagt hat, heirate deinen besten Freund und nicht deinen besten Liebhaber. Da habe ich so ein bisschen sie so angeguckt und dachte, okay.
Wie unsexy hast du wahrscheinlich erstmal gedacht.
Ja, aber ich habe quasi das Glück gehabt, ich habe quasi beides in einem gekriegt. Ich glaube, das ist eine sehr seltene Mischung. Aber ich würde Ihnen da schon recht geben, diesen Paartherapeuten. Das ist schon eine gute Idee, den Partner auch wirklich als Freund zu betrachten, mit dem man durchs Leben geht, ja.
Was ist denn, wenn sich jemand von euch wider Erwarten dann doch in jemand anders verliebt?
Hatten wir schon. Aber das war nicht wider Erwarten, sondern es ist okay. Also das ist schon in Ordnung. Also,
aber da kommt man ja, weil man vielleicht halt nicht so schnell wieder raus aus so einer emotionalen Verwicklung. Also ich stelle es mir unangenehm vor. Also für mich ist Liebe, also verliebt sein in jemand anders, eher ein Gegner als Sex gehabt zu haben mit jemand anderem.
Ja, ich verstehe schon das Bedrohungselement, das verstehe ich schon. Ich bin manchmal verguckt in jemanden und manchmal verknallt und ganz, ganz selten, das ist also, ich würde mal sagen, 1,5 Mal passiert in den letzten 16 Jahren, habe ich mich in jemand anderen auch verliebt. Aber das ist ja nichts, also von dem mein Mann da nichts weiß. Ich gehe immer davon aus, dass wenn ich jetzt in jemanden verliebt bin, dann ziehe ich ja meiner Liebe meinem Mann gegenüber ja nichts ab. So, ne? Also ich habe, glaube ich, ein anderes Verständnis so von Liebe oder von so einer Gefühlswelt, weil mein Mann, den liebe ich dann nicht weniger und der spürt das auch nicht weniger. Und deswegen ist das für den in dieser Phase gar nicht so ein Problem. Und für mich auch nicht, weil es ja auch so ein Stück weit darum geht, in einer offenen Beziehung die Dinge auch genießen zu können und zu dürfen. Und das heißt zum einen Sex genießen zu dürfen, aber auch ein bisschen verknallt sein und genau dieses neue, unbekannte, prickelige auch so aufsaugen zu können. Und wenn du dich dann halt mal verliebst, dann ich bewerte das gar nicht als was Schlimmes, sondern ganz im Gegenteil, ich genieße das, weil ich weiß, wie krass selten, ich meine, man muss mal in der Single-Welt rumfragen, wie selten ist das, dass man sich in jemanden verliebt? Mhm. Und dann ist es doch schön, wenn man das einfach genießt, denn das geht viel schneller vorbei, als man denkt.
Ich wollte gerade fragen, wie bist du den Mann denn wieder losgeworden emotional? Aber offensichtlich hast du dich einfach wieder entliebt.
Ja, also so eine Verknalltheit, also auch hormonell gesehen dauert so eine Verknalltheitsphase, hat eine Halbwertszeit.
3 Monate ungefähr, ne?
Ja, und dann, wenn du dich ein bisschen doller verliebst, dann dauert das so vielleicht 1-2 Jahre oder sowas. Also mit dem ging das so 1,5 Jahre.
Wow, so lange? Das war eine richtige Affäre.
Ja, genau. Also wir haben schon auch lange, lange Affären. Also wir haben nicht nur One-Night-Stands, das ist sowieso etwas, was wir so ein bisschen langweilig finden. Weil auf der anderen Seite, wenn der Sex gut ist, warum soll es bei einem Mal bleiben? Hm. Und wir beide finden finden das schon, mein Mann und ich, ganz gut, wenn sich da so ein bisschen über längere Zeit was entwickelt, weil das auch sexuell, ehrlich gesagt, spannender ist. Ne? Dann kann man sich irgendwie besser kennenlernen, weiß, was man gut findet und ist trotzdem auch sehr, sehr aufregend noch.
Warum sollte ja, ich das könnte es halt nicht so trennen. Ich sitze halt gerade so ein bisschen mit offenem Mund und mein Mail rattert hier rüber und ich frage mich die ganze Zeit, wie können die das denn so voneinander trennen? Wie geht das denn emotional? Ich könnte es nicht.
Also wie beendet man so eine Affäre? Also manchmal ist es so, dass dann der Mann sich in jemand anderen verliebt hat und eine Beziehung angefangen hat. Und das ist dann irgendwie auch, also manchmal schleicht es sich eh aus und so. Aber es ist, also so geht es auseinander. Oder manchmal merkt man, jetzt ist so die Luft raus, der Reiz ist weg. Und ich bin aber auch mit manchen noch danach auch befreundet. Also es gibt irgendwie wirklich nur ein, zwei, wo ich irgendwie denke, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal einen Kaffee trinken gehen, aber mit allen anderen könnte ich ganz easy peasy noch ein Bier trinken und hätte einen guten Abend. Mhm. Auf freundschaftlicher Ebene. So. Mhm. Ja.
Also ich fasse zusammen, Untreue gibt es bei euch in eurer Beziehung eigentlich nur in der Form, dass ihr euer eigenes Regelwerk verletzt.
Genau, aber ich glaube, das ist bei monogamen Paaren doch genauso. Alle Beziehungen haben ja irgendeine Art von Regelwerk.
Ja, aber ich glaube, in monogamen Beziehungen bespricht man so ein Regelwerk nicht. Also bei euch.
Das habe ich mir auch neulich überlegt.
Ist es wirklich so? Bei euch, bei einer offenen Beziehung, da besprichst du ja mit dem anderen, ist das für den auch eine Beziehungsform, die er oder sie mitträgt? Du musst es ja besprechen. Da musst du ausbadowern, wie kriegen wir es hin, dass es für uns beide funktioniert, ohne dass der eine verletzt ist.
Ich weiß, was du meinst. Ich finde, man sollte das aber besprechen. Denn wenn ich mich mit meinen Freunden unterhalte, die in monogamen Beziehungen sind, was die meisten sind, dann ist da von bis relativ viel erlaubt oder eben auch nicht erlaubt. Bei manchen ist es so eng gestrickt, dass es nicht okay ist, überhaupt nur für den Freund zum Beispiel weibliche Freundinnen zu haben oder mit einer Arbeitskollegin noch ein Feierabendbier zu trinken oder sowas. Und bei manchen ist es aber auch okay, mal wenn beim Mädelsabend, wenn man in einen Club geht, mit einem Typen zu tanzen oder sowas.
Genau, da geht's schon los, da gebe ich dir völlig recht und deswegen meine ich, man müsste es eigentlich besprechen, weil zum Beispiel mein Freund kriegt immer schon Plack, wenn er das Gefühl hat, ich flirte mit irgendwem.
Dann, ja, dabei macht es doch so viel Spaß.
Ja, ich sag dann auch mal, das hat doch überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Das ist jetzt wirklich nur Marktwertchecken mit dir.
Ja, ein kleines
mit
Ego-Ding.
So einem, mit so einem Typen würde ich doch nie was anfangen. Alter, ehrlich.
Come on.
Ja, ne? Das ist halt so, da kriegt er schon immer das Penaugen und ich würde das Penaugen kriegen, wenn jemand meinen Freund anfasst, sage ich ganz ehrlich. Und also jetzt nicht anfasst im Sinne von, ich drück dich mal, du bist ein netter Typ. So, ach, das wird jetzt mal die Brust am Rücken reiben, alles klar, das lass mal lieber sein. So, ne, da würde ich dann denken, so, jetzt wollen wir mal.
Jetzt wollen wir
aber mal aufhören,
ja,
meine
ist ein
Liebe.
Kleiner Aufreger jetzt.
Ja, genau. So, da hast du völlig recht, das muss man schon mal besprechen. Aber in monogamen Beziehungen bespricht man es eigentlich erst, wenn es dann mal, wenn irgendwas mal vorgekommen ist, es gab einen richtigen Knatsch und dann hast du das Gefühl, jetzt sollten wir vielleicht mal was klären.
Ja.
Aber ist doch schön, hört sich voll harmonisch an bei euch. Ich überlege, ob ich das umsetzen soll für mich. Nein.
Ja, kannst du doch mal überlegen, was würde dagegen sprechen?
Mein Freund würde dagegen sprechen.
Ja, okay.
Nein, ich würde auch dagegen sprechen, ganz ehrlich.
Okay.
Anna Zimt, Buchautorin und lebt verheiratet in einer offenen Beziehung. Offene Beziehung heißt aber nicht für sie, dass beide einen Freibrief haben und machen können, was sie wollen mit anderen Leuten. Es gibt Regeln fürs Fremdgehen und daran halten sich beide. Und dann gibt es auch keine Probleme in ihrer Zweierbeziehung.
Deutschlandfunk Nova.
Fremdgehen. Wo geht's denn da überhaupt los mit dem Fremdgehen? Also bei Sex kann man das ja noch ziemlich klar sagen, aber auf emotionaler Ebene ist es ein bisschen komplizierter. Um es noch komplizierter zu machen, gibt's da jetzt extra einen Begriff. Micro-Cheating. Was das ist, weiß Deutschlandfunk Nova-Reporterin Lara Lorenz. Ich habe sie gefragt, was ist das denn jetzt? Micro-Cheating.
Ich gebe die Frage mal direkt zurück. Würdest du dich hintergangen fühlen, wenn dein Partner oder deine Partnerin jemand anderem unter einem falschen Namen ins Handy speichern würde?
Ich würde mich auch hintergangen fühlen, wenn der einem jemand anderen mit richtigem Namen ins Handy speichert.
So streng bist du da?
Ja, wenn es jemand ist, den ich nicht kenne und ich mich frage, wer könnte denn das sein, würde ich mich schon mal fragen, wer könnte denn das sein?
Ah, okay. Ja. Wie wäre es, wenn dein Partner Herz-Emojis oder diese Flammen-Emojis unter die Selfies von jemand anderem kommentiert?
Wenn es Kumpels von mir sind, ist mir egal.
Und wenn du die Leute nicht kennst, findest du es nicht so gut?
Na, dann frage ich mich schon, was für People sind das, denen der Herzchen-Emojis schickt? Die schickt er ja nicht mal mir.
Und was wäre, wenn dein Partner oder deine Partnerin sich ständig den Account von dem Ex-Partner anguckt?
Dann würde ich den Ex anrufen und sagen, hier, lass mal sein, ne, den Kontakt.
Also findest du auch eher schon in Richtung, ist nicht mehr so cool?
Ja, also ich finde das alles so ein bisschen seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir finden es schon ein bisschen befremdlich. Also man müsste da zumindest mal drüber reden, was das alles so wird, ne?
Ja, das sind alles Beispiele für etwas, das sich Micro-Cheating nennt. Das ist ein Begriff, den eine australische Psychologin letztes Jahr eingeführt hat. Und sie definiert Micro-Cheating als scheinbar harmlose Handlungen, die andeuten, dass du eine andere Person außerhalb deiner Beziehung, dass du da emotional oder körperlich einen Fokus drauf legst. Mhm. Oft geht es darum, dass man Dinge vor dem Partner oder der Partnerin geheim hält oder irgendwie nicht erzählt.
Das finde ich persönlich eine ziemlich vage Definition. Hast du mal geguckt, wie Leute auf der Straße Microcheating bewerten bzw. wie die es definieren?
Also ganz viele Leute auf der Straße kannten diesen Begriff gar nicht. Mhm. Ich habe den auch noch nie gehört vorher, ehrlich gesagt. Und nachdem ich ein bisschen nachgefragt habe und erklärt habe, was es ist, habe ich sehr verschiedene Meinungen gefunden. Also es gab auch Leute, die das sehr sinnvoll finden, dass es diesen Begriff gibt.
Die Situation ist ja auch sehr oft da. Deswegen finde ich es eigentlich berechtigt, wenn es dafür einen Begriff gibt, auf jeden Fall. Also es muss gar nicht erst dazu kommen, dass man sich küsst oder dass man was miteinander hat, sondern wirklich, wo man schon die Tendenzen merkt. Ich finde, wenn man schon einfach mit anderen Personen schreibt, Treffen vereinbart und es seinem Partner dann vorenthält. Das, was ich beschrieben habe, wäre in dem Sinne noch kein Fremdgehen. Aber da es ja für mich schon Fremdgehen ist, muss es ja dafür irgendeine Regelung geben.
Also er fühlt sich sehr verstanden von dem Begriff Microcheating. Ich habe aber auch Leute gefunden, die diesen Begriff für ziemlichen Schwachsinn halten.
Es gibt halt schon verschiedene Meinungen dazu. Also für jeden ist es halt was anderes, ob man es als Betrügen gilt. Aber ich meine, es gibt so klare Sachen. Ich meine, Flirten ist noch nicht Betrügen, aber eben schon der Beginn davon. Das muss schon jeder selber wissen, aber ich finde den Begriff einfach extrem komisch.
Ja, also ich spreche ja das Problem im Grunde auch an. Unter Betrügen versteht ja jeder von uns auch irgendwie was anderes, ne?
Genau, deswegen ist, glaube ich, die Definition von Microcheating auch so vage und die Beispiele sind so unterschiedlich, weil ich mir bei vielen davon denke, zum Beispiel irgendwie die Fotos von anderen Leuten kommentieren, warum sollte mein Partner oder meine Partnerin da irgendwie sauer sein? Das ist doch schon fast Kontrollsucht.
Aber überleg mal, wie Mats Hummels und seine Frau, was da abgegangen ist, als er immer Fotos von Lena Meyer-Landrut kommentiert
hat. Echt, was ging da ab?
Naja, da hast du es gar nicht mitbekommen?
Nee.
Also das ging ja so weit, irgendwelchen Twitter-Usern und Insta-Usern fiel auf, dass er immer irgendwelche Fotos von Lena Meyer-Landrut kommentiert. So, oh, sie ist aber hübsch aus, ne? Und so. Und auch Herzchen-Emojis und so. Und dann gab es riesige Shitstorms und Kathi Hummels sollte sich doch bitte mal überlegen, was ihr Mann da so macht. Das ging dann so weit, dass sie sich dazu öffentlich geäußert hat.
Ach krass. Ja, siehst du?
Also so, man hat das mit Micro-Cheating nicht mehr so viel zu tun. Da war es schon Makro-Cheating.
Ja,
oder so.
Manche Leute sind da eben ziemlich schnell verletzt von solchen Sachen. Und das ist ja auch total okay. Und das muss man dann ja in einer Beziehung auch ernst nehmen. Ich glaube, schlussendlich kann man sagen, jede Person hat halt ihre eigenen Grenzen und definiert es als was anderes, ab wann es eben Betrügen ist oder ab wann man sich hintergangen fühlt. Und darüber sollte man in Beziehungen im Idealfall natürlich sprechen und irgendwie feststellen, wo diese Grenzen sind. Und ob man das jetzt Micro-Cheating oder Makro-Cheating oder einfach nur Cheating nennen möchte, bleibt da jedem selbst überlassen.
Oder einfach nur hintergehen oder betrügen oder anfangen
von
Betrügen.
Du meinst keine englischen Begriffe reinwerfen?
Ganz genau, das meine ich. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Lara Lorenz hat erklärt, was Micro-Cheating sein könnte.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Wellington. Das neuseeländische Elternpaar Joe und Jack Stafford hat sich über die jüngste Namenswahl im Hause Windsor königlich amüsiert. Die Staffords haben 4 Kinder. Charlotte, Harry, George und Archie. Sie heißen also alle wie die Kinder der britischen Prinzen William und Harry, beziehungsweise wie Harry selbst. Als diese Woche die Nachricht kam, dass Harry und seine Ehefrau Meghan ihr neugeborenes Baby Archie nennen, wollte es Joe Stafford kaum glauben. Das ist ein Royal Flush, sagte sie der Lokalzeitung Otago Daily Times mit Blick auf eine spezielle Kartenkombination beim Pokerspiel. Wir haben schwer gelacht. Die Kinder der Staffords sind, natürlich mit Ausnahme von Harry, älter als die jeweiligen Windsors. Archie, der Jüngste, ist 4. Die anderen sind zwischen 7 und 11. Bisher haben wir gedacht, dass das Zufall ist, sagte die Mutter. Aber jetzt mit Archie. Archie Stafford ging diese Woche übrigens mit Papierkrone in den Kindergarten.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.